Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Als nächster fahre ich.
Nee, ganz schön will ich auch nicht fahren.
Wer fährt ganz? Vor 40 Jahren begann der sogenannte Gorleben-Trek. Rund 350 Traktoren fuhren aus dem Wendland in die Landeshauptstadt Hannover, um gegen die Pläne eines nuklearen Entsorgungszentrums in Gorleben zu protestieren. Jetzt wurde im Historischen Museum in Hannover eine Ausstellung über dieses für die Anti-Atomkraft-Bewegung wichtige Kapitel eröffnet. Dazu gleich mehr. Um zivilen Ungehorsam und Schulschwänzen geht es anschließend in einem Interview mit einem Soziologen, der eine Ad-hoc-Studie über die Fridays for Future-Bewegung gemacht hat. Wir berichten außerdem über die Zukunft der Stasi-Akten, über den Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens und im Schwerpunkt zum Schluss geht es dann um die veränderten gesellschaftlichen Konfliktlinien in Deutschland, die sich auch in der veränderten Parteienlandschaft widerspiegeln. Die Musik kommt heute vom Nürnlee-Quartett und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Die Anti-Gorleben-Proteste Ende der 70er Jahre waren einer der Meilensteine der Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland. Sie richteten sich gegen ein geplantes nukleares Entsorgungszentrum, das unter anderem eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Atommülllager vorsah. Aber bald ging es um mehr. Das ursprünglich dünn besiedelte Wendland wurde zum Sammelpunkt einer neuen Protestkultur. Wie sehr die Gorleben-Bewegung damit die politische Kultur in Deutschland veränderte, ist Thema einer Ausstellung im Historischen Museum in Hannover, die diese Woche eröffnet wurde. Ein Beitrag von Dietrich Mohaupt.
Gorleben, Gorleben, lasst uns mit Gift und Mülle ruhen. Gorleben, Gorleben, tun wir was dazu.
31. März 1979. Der Klagesmarkt in Hannover ist Schauplatz für die bis dahin größte gewaltfreie Protestaktion in der Bundesrepublik. Mehr als 100.000 waren gekommen. Der damals 25-jährige Landwirt Heinrich Pothmer sprach ihnen aus der Seele, als er sich direkt an Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht wandte.
Wir kämpfen heute hier für unseren Landkreis, für unsere Höfe, für unsere Gesundheit und letztlich für unser Leben. Wir wollen nichts kaputt machen, aber wir wehren uns mit aller Entschiedenheit dagegen, dass bei uns alles kaputt gemacht werden soll. Mein lieber Herr Albrecht, wie wollt ihr einen Schied nicht haben? Nicht bei uns und auch nicht anderswo. Niemals!
7 Tage zuvor hatte sich der Gorleben-Trek in Gedelitz im Wendland in Bewegung gesetzt. Mit Fahrrädern und Pferdewagen, teils auch zu Fuß und mit rund 350 Traktoren ging es Richtung Hannover.
Als nächster fahre ich.
Nee, ganz schön will ich auch nicht fahren.
Wer fährt ganz vorne?
Dann einer ganz vorne mit dem anderen.
Ach, nicht so schnell, du!
Nicht zuletzt der Zwischenfall am 28. März 1979 im Atomkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg in den USA, bei dem es zu einer partiellen Kernschmelze gekommen war, brachte der Aktion massiven Zulauf. Mittendrin war damals auch Monika Tiedtke, die sich als Studentin in Berlin schon gegen Atomkraft engagiert hatte und das nicht erst seit Ernst Albrecht im Februar 1977 die Pläne für das nukleare Entsorgungszentrum Gorleben samt Wiederaufarbeitungsanlage, Brennelementefabrik und Atommüllendlager verkündet hatte.
Also ich war in Berlin natürlich auch in verschiedenen Anti-AKW-Gruppen und dann gab es ein Jahr nach Standortbenennung 1978 ein Sommercamp hier in Gorleben und da bin ich dann hingefahren und hatte das erste Mal Kontakt im Wendland zu dem Widerstand hier.
Heute bewirtschaftet sie zusammen mit ihrem Mann einen Biohof in der kleinen Ortschaft Trebel. Dass sie damals im Wendland hängen geblieben sei, das habe auch mit dem legendären Gorleben-Trek zu tun, erzählt sie.
Ich glaube, das war die Initialzündung für diesen dauerhaft und intensiven Widerstand hier in Lüchow-Dannenberg, dass man einfach gemerkt hat, wir fahren damit schon ein paar hundert Trecker nach Hannover und es kommen dann Tausende und Abertausende von Leuten zusammen, aber es geht weiter. Es ist nicht damit, dass wir wieder nach Hause fahren zu Ende und hat einmal so einen Paukenschlag gegeben, sondern es ist wirklich weitergegangen und man kann was erreichen.
Dieser Begriff Initialzündung, der findet sich auch in der Projektbeschreibung für die Ausstellung im Historischen Museum in Hannover wieder. Die Ausstellung präsentiert zahlreiche Fotos, Ton- und Filmdokumente, Zeitzeugenberichte und ganz persönliche Erinnerungsstücke. Damit wolle man aber nicht die historischen Abläufe des Trecks dokumentieren, betont Jenny Hagemann, die für das Institut für Didaktik der Demokratie der Leibniz-Universität Hannover an der Ausstellung mitgearbeitet hat. Im Vordergrund stand vielmehr die Frage:
Wie kann demokratische Teilhabe funktionieren? Dafür ist ja der Trek schon so ein sehr signifikantes Beispiel, auf welche verschiedenen Arten Menschen an Demokratie teilhaben können und partizipieren können, außerhalb von so institutionalisierten Strukturen wie Parteisystemen oder Ähnlichem.
Der Gorleben-Trek ist eben nicht der Anfang der Anti-Atom-Bewegung in Deutschland. Die gab es schon vorher. Aber mit diesem Trek habe sie ein ganz eigenes Selbstverständnis, eine ganz eigene Identität als Protestbewegung und darüber hinaus als soziale Bewegung entwickelt.
Also soziale Bewegungen brauchen ja unter anderem auch so eine kohärente kollektive Identität, die sie ihren Mitgliedern anbieten können. Und bei der Anti-Atom-Bewegung ist da halt so ein ganz zentraler Moment dieser zivile Ungehorsam bzw. diese gewaltfreien Proteste. Und das ist schon was, was beim Trek mehr oder weniger losging.
Man kann damit etwas erreichen. Beleg dafür war das Eingeständnis von Ministerpräsident Albrecht wenige Wochen nach dem Trek.
Obwohl es gesetzlich möglich wäre, hält die Landesregierung es nicht für richtig, eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen, solange es nicht gelungen ist, breite Schichten der Bevölkerung von der Notwendigkeit und sicherheitstechnischen Vertretbarkeit der Anlage zu überzeugen.
Die Wiederaufarbeitungsanlage war damit vom Tisch, aber nicht die Pläne für das Atommüllendlager im Gorlebener Salzstock. Deshalb gingen auch der Protest und der zivile Ungehorsam weiter. 1980 zum Beispiel mit der Besetzung der Erkundungsbohrstelle 1004 im Wald bei Gorleben, wo einen Monat lang die Republik Freies Wendland als Gegenentwurf zur Bundesrepublik stand. Oder später in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre mit den vielfältigen bunten und überwiegend gewaltfreien Protesten gegen die Castortransporte in das Zwischenlager Gorleben. Aus dem Gorleben-Trek ist tatsächlich eine ganz eigene soziale Bewegung entstanden, betont auch Wolf-Rüdiger Marunde vom Vorstand der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Ein Schulterschluss von Bauern, Bürgern und Freaks sei damals zustande gekommen, der sich über den eigentlichen Protest hinaus in der Region ausgewirkt habe.
Diese ganze Bewegung, die hat auch dazu geführt, dass das Wendland, die ganze Region sich verändert hat. Sie hat eine ganz eigene Identität gewonnen, kulturell, politisch, sozial. Daran möchten wir auch gerne erinnern. Wie ist das Wendland zu dem geworden, was es jetzt heute ist?
Genau das soll eine zweite Ausstellung tun, die am 31. März im Kreishaus in Lüchow eröffnet wird. Sie soll die Entwicklung des Wendlands nachzeichnen, von einem verschlafenen und erzkonservativen Landkreis hin zu einer Region mit einer kreativen Protestkultur, mit viel ökologischer Landwirtschaft, die auch Anziehungspunkt für Künstler und Intellektuelle geworden ist. Sie tut das aus der sehr persönlichen Perspektive von Menschen, die schon damals dabei waren oder heute fortsetzen, was die Alten begonnen haben. Und sie belegt, dass der Protest gegen Atomkraft im Wendland heute noch genauso lebendig ist wie vor 40 Jahren. Gorleben gelte schließlich bei der aktuellen Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager noch immer als Option. Da könne Aufgeben keine Alternative sein, meint Monika Tietke.
Nein, das auf keinen Fall. Also ich habe mal irgendwo gesagt, notfalls ketten wir uns auch an unseren Rollator an. Uns ist so klar, in welche große Sackgasse wir da hineinlaufen und auch in welche Gefahr, dass man da einfach nicht jetzt sagen kann, mit dem Wissen, was man hat, nach mir die Sintflut. Das würde ich persönlich jedenfalls nicht aushalten können.
Trecker nach Hannover, die Gorleben-Proteste vor 40 Jahren. Die Ausstellung im Historischen Museum in Hannover ist noch bis zum 28. Juli zu sehen. Fridays for Future. Morgen Vormittag werden wieder Tausende von Schülern in Deutschland dem Schulunterricht fernbleiben und auf die Straße gehen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Damit provozieren sie gleichermaßen Zustimmung wie Ablehnung. Schulschwänzer kritisieren die einen, vorbildliches Engagement loben die anderen. Es gibt niemanden, der keine Meinung dazu hätte. Und die Wissenschaftler, die tun sich schwer mit Einschätzungen bei dieser jungen Bewegung. Sie ist einfach noch zu neu. Es gibt kaum Daten und keine zuverlässigen wissenschaftlichen Erkenntnisse über diese Schülerbewegung. Und da ist es ein Glücksfall, dass an der Universität Konstanz zurzeit ein Forschungsprojekt über Motive und Barrieren nachhaltigen Handelns bei jungen Menschen läuft. Das Projekt wurde kurzerhand auf Fridays for Future ausgeweitet. Am 15. März wurden während einer Demonstration in Konstanz 145 Demonstrierende befragt. Das gibt jetzt zumindest einen Anhaltspunkt. Am Telefon ist der Projektleiter Dr. Sebastian Koos, Juniorprofessor für Soziologie und Organisationsforschung an der Uni Konstanz. Guten Abend, Herr Dr. Koos.
Guten Abend.
Was waren die Motive für die Teilnahme der Jugendlichen am Schulstreik?
Nun, zum einen nehmen die Schülerinnen und Schüler den Klimawandel als menschengemachte Bedrohung unseres Ökosystems und damit ihrer und natürlich unserer Zukunft wahr. Zum anderen sagen 9 von 10 Schülern, dass die Politiker zu wenig für den Umwelt- und Klimaschutz tun. Hinzu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler gesehen haben, dass persönliches Engagement etwas bewirken kann. Sie beobachten Greta Thunberg und andere Aktivisten und natürlich die mediale Berichterstattung über diese und sehen deren Auftritte beispielsweise auf der Weltklimakonferenz in Katowice oder auch auf dem Weltwirtschaftsforum. Und das führt dazu, dass die meisten Teilnehmer davon überzeugt sind, dass ihr Engagement etwas bewirken kann.
Sind Sie denn auch bereit, eventuelle Strafen und Sanktionen für Ihr Handeln in Kauf zu nehmen?
Genau, wir haben danach gefragt, ob sie eben Unterricht verpassen. Das haben fast 80% der Teilnehmer getan und 45% haben das trotz eines Schulverbots eben teilgenommen und mehr als ein Drittel rechnet eigentlich mit Konsequenzen durch die Schule wie Nachsitzen oder einen Eintrag ins Klassenbuch. Und das sind diese Schülerinnen und Schüler durchaus bereit auch zu tragen.
Glaubt die Schüler denn, dass sie mit ihren Aktionen auch etwas erreichen?
Die Schüler sind davon überzeugt, dass ihr persönliches Engagement einen Unterschied machen kann. Wie dieser Unterschied genau aussieht, ist noch etwas unklar. Aber sie wollen eine Anregung geben, einen Anstoß geben, sich mit diesem komplexen und globalen Problem des Klimawandels auseinanderzusetzen. Sie wollen ein Umdenken anstoßen, ein Aufbrechen von tradierten Denkmustern, aber auch eben von Handlungsgewohnheiten. Und nicht nur der Politiker, sondern auch die eigenen Lebensweisen werden hinterfragt. So haben wir zum Beispiel gefragt, ob die Schülerinnen und Schüler bereit wären, zukünftig auf Flugreisen zu verzichten. Und 65% haben gesagt, in Zukunft würden wir auch auf Flugreisen verzichten. 25% waren eher unentschlossen und nur 10% konnten sich dies nicht vorstellen.
Was weiß man denn über die Teilnehmer? Wie alt sind denn die Teilnehmer der Demonstration?
Wir haben uns in unserer Befragung vor allem auf die jungen Teilnehmer, sprich die Schülerinnen und Schüler und die Studierenden, konzentriert. Diese sind in unserer Befragung zwischen 11 und 27 Jahren alt, im Schnitt 16 Jahre, sind eher weiblich, kommen zu knapp 60% von Gymnasien, der Rest verteilt sich auf andere Schulformen, Realschule, Waldorfschule, Gemeinschaftsschule und etwas mehr als 10% kamen von den Hochschulen.
Und lief die Mobilisierung zu den Demonstrationen vor allem über die sozialen Netzwerke?
Wir haben gesehen, dass in der Tat 75% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten, dass sie diesen Aufruf über soziale Netzwerke empfangen haben, 60% aber gleichzeitig über Freunde und knapp 50% innerhalb der Schule. Wir haben diesen Aufruf gehört und überlegt, daran teilzunehmen. Viele berichten davon, dass sie eben nicht alleine kommen, sondern dass andere aus der gleichen Schule bzw. Klasse auch teilnehmen.
In gut 2 Wochen beginnen die Osterferien. Was glauben Sie, werden die Schüler dann weiter demonstrieren oder werden sie Ferien vom Schulstreik machen?
Das ist schwer zu sagen. Ich denke, dass die Schülerinnen und Schüler weiter demonstrieren werden. Die Schülerinnen und Schüler sind gut organisiert. 80% haben in unserer Befragung gesagt, dass sie bei der nächsten Demonstration wieder teilnehmen wollen. Ich glaube, es geht für die Schülerinnen und Schüler auch darum, nun zu zeigen, dass sie auch bereit sind, außerhalb der Schule ihre Freizeit zu opfern. Hier in Konstanz beispielsweise findet die nächste Freitagsdemonstration auch nach der Schule um 13.30 Uhr statt. All das sind Signale, um zu zeigen, um Schule schwänzen geht's uns nicht. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass auch während der Osterferien viele Schülerinnen und Schüler an diesen Demonstrationen teilnehmen werden.
Diese Ad-hoc-Untersuchung über die Schulstreiks ist Teil Ihres Forschungsprojektes Our Common Future. Warum engagieren sich Menschen für Nachhaltigkeit? Wie ist diese Schulstreik-Untersuchung in das Gesamtprojekt eingebettet?
Nun, wir interessieren uns für nachhaltiges Handeln, also Handeln, das zukünftigen Generationen ermöglicht, so zu leben, wie wir es auch heute können, eben mit den gleichen Grundlagen und den gleichen Ressourcen und diese nicht zu erschöpfen. Und dazu untersuchen wir private Konsummuster, Handlungsmuster, wie beispielsweise Kleidungskauf, Lebensmittelkonsum, und interessieren uns aber natürlich auch für das politische Engagement, das damit zusammenhängt und mit dem Schülerinnen und Schüler etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Da kamen diese Proteste natürlich für uns zu einer guten Zeit, und parallel führen wir eben noch eine weitere Befragung an verschiedenen Schulen hier im Bodenseeraum durch, in denen wir auch untersuchen, wie verändern oder wie konsumieren Jugendliche eigentlich und was wissen sie über Nachhaltigkeit und eben auch, wer geht zu den Klimaprotesten, aber auch wer geht nicht zu den Klimaprotesten. Diese Ergebnisse, die werden wir aber erst in Zukunft veröffentlichen können, weil diese Befragung und Studie im Moment noch läuft.
Vielen Dank. Das war Dr. Sebastian Koos, Juniorprofessor für Soziologie und Organisationsforschung an der Uni Konstanz.
Herzlichen Dank.
Die Stasi-Unterlagenbehörde soll über kurz oder lang abgewickelt werden. Die Akten sollen zukünftig vom Bundesarchiv mitverwaltet werden. Roland Jahn, der Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, hat vor 2 Wochen dazu ein Konzept vorgelegt. Sein Vorschlag ist weitgehend unstrittig. Der Bundestag wird sich demnächst damit beschäftigen und ein entsprechendes Gesetz verabschieden. Umstritten ist noch, was mit der Abteilung Bildung und Forschung geschehen soll. DDR-Historiker werfen Roland Jahn vor, er wolle diese einzigartige Geheimdienstforschung abwickeln. Claudia van Laak berichtet.
Die Stasi-Akten bleiben, wo sie sind. Niemand hat die Absicht, 111 Kilometer Akten in Umzugskisten zu packen, dazu 1,8 Millionen Fotodokumente sowie 2800 Filme und diese ins Bundesarchiv nach Koblenz zu transportieren. Der Archivstandort in Berlin-Lichtenberg, früher Zentrale der DDR-Stadtsicherheit, bleibt bestehen, soll sogar noch ausgebaut werden und erhält ein neues Schild. Auf diesem steht dann Bundesarchiv. Roland Jahn löst seine Behörde auf und seinen eigenen Posten gleich mit.
Ja, meine Amtszeit geht bis zum Juni 2021 und der Bundestag muss entscheiden, wie es weitergeht.
Das Bundesarchiv verspricht, alle 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde zu übernehmen. Trotzdem rumort es in der Karl-Liebknecht-Straße 31, besonders auf der ersten Etage. Dort sitzt nämlich die Abteilung Bildung und Forschung. Sollte das gemeinsame Konzept von Roland Jahn und Michael Hollmann, dem Präsidenten des Bundesarchivs, 1:1 vom Bundestag umgesetzt werden, wird es in diesem Bereich weitgehende Veränderungen geben. In Punkt 3.4 des Konzeptpapiers heißt es:
Um den steigenden Ansprüchen einer sich verändernden Wissenschaftslandschaft gerecht zu werden, wird, aufbauend auf der bisher beim BSTU geleisteten Grundlagenforschung, die Forschung beim Stasi-Unterlagenarchiv in Richtung einer gezielten quellenkundlichen Forschung weiterentwickelt. Durch die Aufbereitung der historischen Quellen soll eine bessere Orientierung für die Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht werden.
Das heißt, die bisherige zeithistorische Forschung soll es in dieser Form künftig nicht mehr geben. Stattdessen sollen sich die hauseigenen Historiker rein archivwissenschaftlichen Themen widmen. Als Service für die Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben hier kein normales Archiv, sondern die Hinterlassenschaften einer Geheimpolizei, sagt Roland Jahn. Wichtiges sei von der Stasi selber vernichtet worden.
Gerade die Schlüssel sind vernichtet worden. Die Schlüssel in das Archiv hinein, die sogenannten Findmittel sind teilweise zerstört worden. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, die Akten alle aufzufinden, die man gerne haben möchte. Hier hat sich gezeigt, dass es noch die Notwendigkeit gibt, sich intensiver damit zu beschäftigen, damit die Menschen die Akten auch gut nutzen können für ihre Zwecke.
Roland Jahn nennt als Beispiel ein Projekt, das sich mit den von der Stasi vernichteten Akten im Herbst 1989 beschäftigt. Was die hauseigenen Wissenschaftler nicht mehr erforschen sollen, zum Beispiel das Thema Rechtsanwälte in der DDR.
Diese wird es hier so nicht geben mehr, weil wir uns konzentrieren müssen auf unsere Aufgabe, nämlich die Unterlagen zu erhalten, zu erschließen und dem Nutzer bestmöglich zur Verfügung zu stellen. Und deswegen wollen wir hauptsächlich Projekte machen, die dem Nutzer zugutekommen.
Dieser Vorschlag von Roland Jahn sorgt für Unmut, in der Behörde selber, aber auch außerhalb, bei Zeithistorikern, die sich dem Thema DDR widmen. Jens Giesecke war selber in der Stasi-Unterlagenbehörde als Historiker beschäftigt und hat dort die hauptamtlichen Mitarbeiter erforscht. Jetzt arbeitet er beim Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Er lobt zunächst die Forschungsabteilung der BSTU in höchsten Tönen.
Die Experten, die dort zusammensitzen und Expertinnen sind, ich will nicht pathetisch werden, aber es ist schon eine Ballung von Kompetenz auf diesem Gebiet der Geheimdienstforschung, wie wir sie eigentlich an wenigen anderen Stellen in der Welt haben.
Eine solche Abteilung dürfe nicht aufgelöst werden, so Giesecke. Vor 3 Jahren hat eine vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission vorgeschlagen, die Forschungsabteilung als Ganzes in eine Stiftung zu überführen. Dies sei der richtige Weg, so der DDR-Historiker.
Der entscheidende Unterschied ist aber, dass Herr Jahn jetzt im Prinzip in Aussicht gestellt hat, dass die Forschung als Ganzes deutlich zurückgefahren, möglicherweise sogar komplett abgewickelt hat.
Diese Abwicklung habe bereits begonnen, kritisiert Jens Giesecke. Tatsache ist, einige Historiker der Stasi-Unterlagenbehörde werden künftig verschiedene DDR-Forschungsverbünde unterstützen und zu diesem Zweck von der Behörde abgeordnet. Zu Jörg Barbarowski von der Berliner Humboldt-Uni zum Beispiel. Er leitet ein Projekt unter dem Titel Landschaften der Verfolgung, Erfassung und Analyse der politischen Repression in SBZ und DDR. Für DDR-Historiker Jens Giesecke ist jetzt die Politik gefragt.
Insofern geht der Appell tatsächlich an den Bundestag, über diese, ich würde es nennen, kalte Abwicklung der Forschung, der Stasi-Forschung, noch einmal gründlich nachzudenken und hier nach Lösungen zu suchen, die es vor allem ermöglichen, dass die Kompetenz dieser Kollegen auch in die weitere Arbeit des Stasi-Unterlagenarchivs einfließt, das ja seine politische Bildungsarbeit nicht aufgeben wird in Zukunft, laut den Plänen von Herrn Jahn. Und die müssen natürlich auch eine Grundierung in der Geschichtswissenschaft haben.
Doch nicht alle DDR-Historiker teilen die Ansicht von Jens Giesecke. Christian Sachse, er arbeitet als Historiker bei der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, unterstützt den Vorschlag von Roland Jahn.
Es gibt eben eine ganze Reihe Wissenschaftler aus der Forschungsabteilung, die ihre Stellung eigentlich genutzt haben, um tolle Bücher zu schreiben, aber die gehören nicht in den Bereich der Forschungsabteilung. Tolle Bücher, aber ich hätte mir gewünscht, dass sozusagen die Fachforschung an der Stelle vorangetrieben wird. Und da setze ich doch gewisse Hoffnungen rein, weil ich die Eigenforschung des Bundesarchivs kenne und auch sehr achte.
Entschieden ist noch nichts. Als nächstes sind die Kulturpolitiker im Bundestag an der Reihe.
Die Zukunft der Stasi-Akten, ein Beitrag von Claudia van Laak. Schon kleine Kinder bestimmen ihren Platz in der Welt durch Vergleiche. Ich bin größer als du, ich bin schneller als du, ich bin stärker als du. Und sie vergleichen nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Wer ist mein bester Freund? Wer ist meine liebste Freundin? Vergleichen ist eine Methode, die auch in der Wissenschaft sehr verbreitet ist. Als Forscher im 18. Jahrhundert anfingen, die Natur zu beobachten, taten sie das vor allem mit Vergleichen. An der Universität Bielefeld ist der Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens angesiedelt, der vergangene Woche zu seiner Jahreskonferenz lud. Dabei ging es unter anderem auch um Vergleiche bei der Partnerwahl. Getreu dem Motto, dass auch Menschen nur Primaten sind, begannen die Überlegungen dazu in der Tierwelt. Peter Leusch berichtet.
Bei einer Reihe von Tierarten besuchen die Weibchen eine ganze Reihe von Männchen, bevor sie sich für die Paarung mit einem dieser Männchen entscheiden. Zum Beispiel bei Pfauen oder bei Kampfläufern ist es so, dass die Männchen in Gruppen, in Lecks nennt man die, balzen. Und die Weibchen schauen sich die nacheinander an, oft über Tage hinweg, und entscheiden sich dann ganz klar für ein einziges dieser Männchen.
Professor Klaus Reinhold, Evolutionsbiologe an der Universität Bielefeld, über das Paarungsverhalten von Kampfläufern, einer Schnepfenvogelart.
Bei den Kampfläufern ist es wahrscheinlich die Position, auch das Aussehen, das Verhalten, die Dominanz der Männchen. Ich arbeite eher mit Heuschrecken und da sind es die Gesänge, die die einzelnen Männchen attraktiver machen. Es gibt Männchen, die werden fast von allen Weibchen gewählt und andere Männchen, die werden von keinem einzigen Weibchen gewählt und das liegt an der Qualität ihrer Gesänge.
Der eine Artgenosse wird verschmäht, der andere erhört. Tiere paaren sich nicht blind. Sie vergleichen, sie treffen eine Wahl, auch wenn diese Entscheidung nicht frei, sondern instinktbasiert erfolgt. Jeder Vergleich braucht aber Kriterien, Merkmale, auf die er sich stützt. Und diese Kriterien sind von Tierart zu Tierart sehr unterschiedlich. Es gibt eine große Vielfalt. Und bei Menschen wird es noch komplizierter, wenn man auf die Partnerwahl schaut.
Humor ist, wenn man Männer und Frauen fragt, was sie am meisten schätzen an potenziellen Partnern, ist es bei beiden Geschlechtern eine der höchsten Kategorien. Natürlich gibt es auch noch andere Merkmale, dass für Frauen normalerweise die Ressourcen, die die Männer zu bieten haben, wichtiger sind und für die Männer eher die äußere Erscheinung der Frauen wichtiger ist, als das umgekehrte Fall ist.
Eine Frau soll vor allem schön sein, ein Mann Geld oder Macht besitzen. Es verwundert nicht, dass in einer immer noch patriarchalisch geprägten Gesellschaft solche Präferenzen bei Umfragen hervortreten. Werden sich diese Kriterien in dem Maße aufweichen, wie Frauen finanziell eigenständiger werden und selber in Führungspositionen aufsteigen? Und ein anderes Problem: Täuschen sich Menschen in dem, was sie für maßgeblich halten?
Bei Menschen spielen bei der Partnerwahl auch eine Reihe Merkmale eine Rolle, die von uns überhaupt nicht bewusst wahrgenommen werden. Gerüche zum Beispiel. Man kann zeigen, dass Menschen, die mit einem selber wenig übereinstimmen, in MHC-Genen, das sind Immungene, die eher präferiert werden als Paarungspartner. Nur man findet die angenehm, die Leute. Aber dass das am Geruch liegt, fällt einem gar nicht auf.
Wenn jemand unsympathisch ist, sagt man, ich kann ihn nicht riechen. In einer von Bildern überfluteten Welt mag zwar zunächst das Auge entscheiden, aber es ist ein Sinnesorgan der Distanz und in der Nähe werden schließlich andere Sinne wichtiger. Geht die Liebe durch die Nase? Wenn ja, warum ist das so? Können uns die naturwissenschaftliche Biologie und die Genetik darüber aufklären oder haben die Kulturwissenschaften das letzte Wort? Professor Walter Erhard lehrt Literaturwissenschaften an der Universität Bielefeld.
Während die Biologen vermutlich nach Mustern suchen, wie das vollzogen wird, ob man Muster erkennt in der Partnerwahl zum Beispiel, würde man in der Literatur bei der Lektüre von vielen Romanen eher darauf gestoßen werden, wie kompliziert das Ganze ist, wie vielleicht die Muster, die vorhanden sind, dann nicht funktionieren, sondern überraschende Dinge, also eine Wahl, die vielleicht gegen den Anschein der kulturellen Konvention oder auch gegen den Anschein der biologischen Programmierung, die Schönsten finden sich, die Schönsten wählen sich, dass es anders abläuft.
Natur- und Kulturwissenschaften unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung. Während die empirisch exakten Wissenschaften auf das typische und allgemeine, das determinierte Verhalten zielen, fokussieren die reflektierenden Kulturwissenschaften das Individuelle und Besondere, das Freiheitsmoment im Menschen. Auch Wissenschaften vergleichen und beanspruchen dabei, objektiv und vorurteilsfrei zu verfahren. Aber die Geschichte zeigt, dass weder Natur- noch Kulturwissenschaften davor gefeit sind, politisch vereinnahmt und ideologisch missbraucht zu werden.
Wenn wir am Ende des 19. Jahrhunderts eine klare Stereotypisierung in schwarze und weiße Rassen haben, wir wissen heute, der Rassenbegriff lässt sich wissenschaftlich ja nicht halten, dann haben davor Vergleichspraktiken stattgefunden, die verschiedene Aspekte von Menschen so gebündelt haben, dass es den Anschein erweckt, sie könnten auf diese beiden Charakteristika reduziert werden.
Die Hautfarben, erklärt die Professorin Angelika Epple, Historikerin an der Universität Bielefeld, waren im Verlaufe des 19. Jahrhunderts ideologisch aufgeladen worden. Schwarz gleich dumm, faul und minderwertig, weiß gleich intelligent, zivilisiert und höherwertig.
Wenn Sie am Anfang des 19. Jahrhunderts schauen, wie werden Menschen miteinander verglichen, dann spielt die Hautfarbe vielleicht auch eine Rolle. Aber viel wichtiger ist es vielleicht, welchen religiösen Hintergrund haben Sie, welche Herkunft haben Sie, welche Sprache sprechen Sie, welche kulturellen Aktivitäten verbinden Sie zu einer Gruppe und solche Dinge. Also sehr vielfältige Vergleichshinsichten, die dann am Ende des 19. Jahrhunderts, wenn es um den Vergleich von Menschen geht, zu ganz engen Stereotypen zusammengeführt werden.
Natur- und Kulturwissenschaften, die oft aneinander vorbeireden, könnten durchaus kooperieren, wenn es um die Welt des Vergleichens geht. Wobei die empirisch exakten Methoden stärker die Objekte im Fokus haben, während sich die kulturwissenschaftliche Reflexion auf die Akteure des Vergleichens konzentriert.
Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass in der heutigen Welt die extreme Herausforderung hat, wie sie geordnet werden sollen, das Vergleichen mit Zahlen eine sehr, sehr große Rolle spielt. Denken Sie an die ganzen Statistiken, denken Sie an die Rankings, denken Sie an Ratingagenturen. Überall wird mit Zahlen verglichen und Zahlen verstärken diesen Effekt, den das Vergleichen sowieso hat. Sie erzeugen den Eindruck, jetzt wird es aber ganz objektiv. Wir können es wirklich abzählen und dann miteinander vergleichen. Universitätsrankings zum Beispiel, eine große Hilfe für Studierende, dass sie sich dann entscheiden, wo gehe ich denn hin. Aber wenn wir jetzt mal hineinschauen, was wird hier überhaupt miteinander verglichen, dann sehen wir, dass es eine Reduktion von Komplexität ist, die dem Einzelfall einfach nie gerecht werden kann.
Leben heißt Vergleichen, von Partnerwahl und anderen Entscheidungen. Das war ein Beitrag von Peter Leusch. Über Jahrhunderte waren die Machtverhältnisse in der Gesellschaft klar gegliedert. Zunächst zwischen Arm und Reich, dann zwischen Ober-, Unter- und Mittelschicht. Wenn es gesellschaftliche Konflikte gab, und die gab es reichlich im letzten Jahrhundert, dann bewegten sie sich um Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Die eher rechten politischen Parteien plädierten für die Freiheit des Marktes, die eher linken für eine Umverteilung der Kapitalvermögen. Seit einiger Zeit beobachten Politikwissenschaftler und Soziologen eine neue Entwicklung und neue Konfliktlinien, nämlich einerseits zwischen den nationalstaatlich, bisweilen nationalistisch orientierten Kräften und andererseits den weltoffeneren, globalisierungs- und migrationsfreundlichen Gruppierungen. Ungleichheit in Deutschland, die alten Konfliktlinien gelten nicht mehr. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Man spricht ja in der Politikwissenschaft häufig von Konfliktlinien oder Cleavages, also dass die politischen Einstellungen in der Bevölkerung entlang bestimmter Konfliktlinien strukturiert sind. Und die klassische Konfliktlinie ist natürlich links-rechts.
Professor Andreas Reckwitz, Soziologe an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder, über Spaltungslinien in der Gesellschaft.
Die Unterprivilegierten auf der einen Seite, die eben aufsteigen wollen, die eben ihre Rechte einfordern, auf der anderen Seite diejenigen, die eigentlich mit dem zufrieden sind, was sie haben und das gerne bewahren wollen.
Anhand einer solchen Konfliktlinie haben sich auch die klassischen Volksparteien organisiert. Die eher konservativen Parteien, typischerweise Christdemokraten, plädieren für Marktfreiheit. Die eher Linken, wie die Sozialdemokraten, halten Umverteilung für unverzichtbar für eine gerechte Gesellschaft. Doch zunehmend verzeichnen Politikwissenschaftler und Soziologen eine weitere Konfliktlinie, die die Gesellschaft spaltet. Und zwar eine, die quer zu der traditionellen verläuft.
Das ist die Konfliktlinie zwischen den Globalisierungsgewinnern und den Globalisierungsverlierern.
Führt der emeritierte Politikwissenschaftler Professor Thomas Meyer aus und konkretisiert.
Es ist eine ähnliche, vielleicht sogar noch tiefer gehende Konfliktlinie wie die zwischen Kapital und Arbeit. Da spielen ökonomische Gründe eine Rolle. Denn wer Globalisierungsgewinner oder Globalisierungsverlierer ist, das hängt von der Ausbildung ab, das hängt vom Beruf ab, das hängt von der Position im Arbeitsprozess ab. Aber Globalisierungsgewinner oder Verlierer kann man natürlich auch dadurch sein, welches kulturelle Kapital jemand hat. Also Weltoffenheit, Sprachen, Weltkenntnis, die Fähigkeit, sich sozusagen in internationalen Zusammenhängen zu bewegen und auch von der eigenen lokalen Identität einen gewissen Abstand zu nehmen. All diese Dinge.
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus bekommt diese Spaltung zwischen Globalisierungsverlierern und Globalisierungsgewinnern eine neue Brisanz. Die rechtspopulistischen Parteien sehen sich als Vertreter der Globalisierungsverängstigten, die sich von anderen Parteien ignoriert fühlen, analysiert der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Sie fühlen sich entfremdet im eigenen Land und mit der Beschleunigung des Alltags überfordert. In etlichen Ländern Europas sind globalisierungs- und migrationsfeindliche Parteien schon lange normal. In Deutschland aber sind die Rechtspopulisten erst mit der Flüchtlingskrise von 2015 erstarkt. Bis dahin gab es aufgrund der deutschen Geschichte eine Art Nachkriegstabu, offen fremdenfeindlich aufzutreten, so der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Humboldt-Uni in Berlin.
Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir zu Beginn von 2015 eine Partei, die AfD, die im Grunde von mittelmäßigen Ökonomieprofessoren, liberal-konservativen Zuschnitts geführt werden, mit wenig Unterstützung, sichtbar unter der 5%-Grenze. Und dann kommt die Öffnung der Grenzen, das Faktum, dass dann die Politik oder die Regierung insbesondere gesagt hat, Asyl kennt keine Obergrenze und wir können das gar nicht stoppen. Das hat etwas gezeigt, was fatal war, nämlich, dass der Staat sich für handlungsunfähig erklärt hat. Und das hat dann tatsächlich zu einer Aktualisierung der Fremdenfeindlichkeit geführt, die es in unserer Gesellschaft gibt.
Seither, so Merkel, gibt es auch in Deutschland eine Konfliktlinie zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten. Im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen steht die Frage, wie stark die nationalen Grenzen geöffnet oder geschlossen werden sollen.
Die Kosmopoliten haben als Glaubenssatz, dass sie nicht nur Bürger in einem Nationalstaat sind, sondern dass die Menschen Weltbürger sind. Und als Weltbürger haben sie ganz bestimmte und viele Rechte. Auf der anderen Seite sind die Kommunitaristen. Kommunitaristen deshalb, weil sie an eine Communitas, an eine Gemeinschaft sich eng gebunden fühlen. Und sie wollen die Grenzen möglichst stark kontrolliert haben.
Der amerikanische Soziologe Craig Calhoun bezeichnete die Gruppe der Kosmopoliten einmal als die Frequent Flyers unserer Gesellschaft. Sie vertreten den aktuellen Zeitgeist, sind weltgewandt, globalisierungsfreundlich. Sie bejahen kulturelle Vielfalt und sind entsprechend tolerant, offen und plural eingestellt.
Die Personen mit kosmopolitischen Werthaltungen können den Eindruck haben, dass die Gesellschaft sich in der Tendenz eigentlich genau in die richtige Richtung entwickelt. Denn was wir in den letzten 15 bis 20 Jahren beobachten können, ist ja genau eine Öffnung der nationalen Gesellschaften im Hinblick auf mehr internationale Kooperation, mehr europäische Integration. Es gibt auch mehr Anerkennung unterschiedlicher geschlechtlicher Lebensweisen.
So der Soziologe Professor Holger Lengfeld über das Profil dieser Gruppe.
Die natürliche Repräsentanz, die Partei, die Menschen mit kosmopolitischen Überzeugungen am ehesten vertritt, das sind in Deutschland die Grünen. Denn das sind Menschen mit mittlerem, teilweise auch höherem Einkommen. Es sind die mittleren bis gut gebildeten Personen und die bei den Grünen genau ihre Position wiederfinden.
Und die Kommunitaristen? Der Soziologe an der Uni Leipzig betreute mehrere Studien über AfD-Wähler.
Also Kommunitarismus und Rechtspopulismus stehen in einem relativ engen Zusammenhang. Und was wir da sehen ist, dass Menschen, die sich gegen Zuwanderung aussprechen, die Multikulturalismus nicht als ein gesellschaftliches Ideal ansehen. Die glauben, dass Zuwanderung vor allen Dingen Konflikte auf dem Arbeitsmarkt mit sich führt oder dass weniger Sozialleistungen gezahlt werden, dass diese Menschen auch tatsächlich dazu neigen, rechtspopulistische Parteien zu unterstützen.
Allerdings vermutet Holger Lengfeld auch noch andere Motive, weshalb Menschen mit dem Rechtspopulismus liebäugeln.
Zum Beispiel die Frage der Einstellung zum Geschlechterverhältnis. Will man Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern oder eher ein traditionelles Geschlechterbild? Will man unterschiedliche sexuelle Orientierungen als gleichberechtigt in der Gesellschaft ansehen oder ist man dagegen?
Es sind aber auch sozioökonomische Gründe, weshalb Menschen dem Rechtspopulismus zuneigen. Da ist zum Beispiel die Angst der Modernisierungsverlierer, dass sich durch Zuwanderung die Konkurrenz um Billigarbeitsplätze und Sozialleistungen verschärft. Thomas Meyer erläutert.
Wenn jemand sagt, wir wollen kontrollierte Grenzen, unter anderem, weil wir denken, dass dann auch unsere sozialen Verhältnisse, unsere wirtschaftliche Situation ein bisschen besser wird, da kann ja etwas dran sein. Wenn natürlich ganz viele kommen, die im Niedriglohnsektor konkurrieren, Hunderttausende mit ganz geringen Einkommen zufrieden sind, ist natürlich die Befürchtung derjenigen, die hier schon ein niedriges Einkommen haben, dass sie da gefährdet sein könnten, nicht ganz unberechtigt. Schulen, Wohnungen und Ähnliches, das muss man auseinandersortieren.
Und dennoch sind sich viele Gesellschaftswissenschaftler darüber einig, dass es vor allem kulturelle Wertvorstellungen sind, die die Spaltung zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten bestimmen. Der Streit geht darum, wie offen eine Gesellschaft sein soll und weniger um die Angst vor sozioökonomischer Bedrohung durch die Migranten. Das war das Ergebnis einer repräsentativen Studie, die Holger Lengfeld mit seiner Mitarbeiterin Clara Dilger im Jahr 2018 veröffentlichte.
Ich denke, die Gleichsetzung von Kommunitaristen und wirtschaftlichen Modernisierungsverlierern ist falsch. Denn wir wissen aus den Umfragestudien, dass unter den Kommunitaristen auch Menschen mit mittlerer und höherer Bildung sind. Menschen mit Berufen, die in der Mittelschicht ausgeübt werden und auch in der Oberschicht. Also Kommunitaristen sind nicht Menschen mit einem kleinen Einkommen, die sich wirtschaftlich gerade so über Wasser halten müssen. Die Daten geben das genau nicht her.
Diese neue kulturelle Konfliktlinie setzt vor allem die klassischen Volksparteien unter Druck, weil sie quer durch deren Programme, ihre Politik, ihre Mitglieder und Wählerschaft geht. Kosmopoliten und Kommunitaristen lassen sich eben nicht mehr nach Links-Rechts-Schemata einordnen. Und in dem Maße, in dem die Flüchtlingspolitik von CDU und SPD zumindest in den Jahren 2015-2016 vor allem von kosmopolitischen Überzeugungen getragen war, zogen sich die Kommunitaristen resigniert zurück. Der Diskurs der Universalisten bestimmte die Öffentlichkeit. Das bestätigt auch der Soziologe Andreas Reckwitz von der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder.
Das ist natürlich auch eine Position, die jedenfalls bisher zum Beispiel in den Medien auch sehr präsent war, die auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, wo man auch hinschaut, eher präsent war, während diese kommunitarische Position, die eher vertreten wird, auch von Teilen der alten Mittelklasse, von Teilen der neuen Unterklasse, dass die bisher eigentlich nicht so präsent war, also auch kulturell und auch politisch nicht besonders präsent war. Und jetzt, also auch populistische Parteien natürlich versuchen sehr radikal und teilweise extremistisch, diese Position jetzt in die Öffentlichkeit hinein zu transportieren.
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus sei es aber nachgerade zu einer populistischen Revolte gekommen, so der Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Seither treiben die Rechtspopulisten mit ihrer fremdenfeindlichen Wutrhetorik die etablierten Volksparteien vor sich her. Auf der anderen Seite schwingen die Kosmopoliten die Moralkeule und wollen ihre Gegner als Populisten, Rassisten oder Neonazis aus dem politischen Diskurs ausschließen. Mit der Folge einer zunehmend polarisierten Diskussion, in der die Kosmopoliten die Diskurshoheit für sich beanspruchen.
Mit der Überheblichkeit der besseren Bildung, mit der besseren Begrifflichkeit, der politisch korrekten Begrifflichkeit schließe ich die anderen aus dem Diskurs aus. Und das Problem ist, dass diese Ausgeschlossenen sich dann doch sehr viel stärker den extremeren Parteien zuwenden und für die Demokratie dann zumindest zeitweise verloren sind.
Und obwohl Wolfgang Merkel sich selbst kosmopolitischen Werten verpflichtet sieht, kritisiert er,
dass schon jemand, der nicht mehr den aktuellsten korrekten Begriff verwendet in diesen Feldern, dass der aus der Diskussion draußen ist, verdächtigt wird, AfD-nah zu sein. Das geht bis in die Frage hinein, wie man zur Europäischen Union steht, wenn man etwa kritisiert, dass das ein neoliberal zugeschnittene, auch technokratisch und häufig wenig demokratisch agierende Union ist, das ist eigentlich eine linke Position, dann wird man schnell verdächtigt, aha, zurück zum Nationalstaat, aha, du bist ein Nationalist.
Bereits das Gegeneinanderstellen der Begriffe Kosmopoliten und Kommunitaristen erwecke einen falschen Eindruck, so der Politikwissenschaftler Thomas Mayer. Man unterstelle dabei, es handele sich bei beiden Gruppen um homogene Kollektive, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Die Grenzen zwischen beiden Lagern seien aber fließend. Natürlich gäbe es jene völkisch gesinnten Kommunitaristen, die an der Grenze des Rechtsextremismus agierten. Aber dies sei nicht die Mehrheit derer, die eher grenzkontrollierend und gemeinschaftsschützend seien.
Deswegen leiten diese beiden Begriffe, Kosmopolitismus eher weniger, aber Kommunitarismus, ziemlich in die Irre. Das muss man dazu sagen, weil sonst hat man sofort diesen Reflex, ja, das sind doch diese dumpfen Identitätspolitiker. Und wenn man das unterscheiden würde, dann wäre schon mal so eine gewisse Grundtendenz, dass etwa die hochnäsigen Kosmopoliten, die durch ihre eigene Berufsausbildung, durch ihre eigene Position, durch ihr eigenes hohes Kulturkapital denken, auf die anderen herabschauen zu müssen und die einfach nur für zurückgeblieben und behindert zu halten, die wäre dann schon mal relativiert. Da könnte man mal anfangen, darüber zu reden, was wäre denn eine Politik, was wäre denn überhaupt ein Umgang mit den Konfliktfragen, der ein Verständigungsverhältnis zwischen diesen Gruppen herbeiführt?
Demokratische öffentliche Diskurse, so wiederum Wolfgang Merkel, dürfen nicht aus, sondern müssen einschließen. Keineswegs sollten die Kosmopoliten ihre moralischen Werte und kulturellen Errungenschaften aufgeben. Aber aufgeben sollten sie ihre Hybris. Eine Hybris, die darin besteht, Menschen, die den demokratischen Wert des Nationalstaats hochhalten oder die Angst vor dem Verlust der ihnen vertrauten Heimat äußern, als anachronistisch aus den Debatten auszugrenzen. Stattdessen sei es nötig, so wiederum Holger Lengfeld,
dass man miteinander im Gespräch bleibt, Diskussionen führt, obwohl man die Wertposition der jeweils anderen Seite für falsch hält. In dem Moment, wo aus politischen oder aus Wertegegnern Feinde werden, droht die Integration der Gesellschaft tatsächlich zu verschlechtern.
Und mahnend fügt der Soziologe hinzu.
Im Mediensystem ist das genau das Gleiche. Das deutsche Mediensystem hat, wenn Sie sich die Journalistinnen und Journalisten anschauen, einen höheren Anteil von Kosmopoliten, würde ich sagen. Und entsprechend stellt sich dir die Frage da auch, wie gehe ich denn jetzt mit Berichten über die AfD beispielsweise um? Mein Rat wäre immer, so sachlich wie möglich Informationen in den Vordergrund stellen und nicht versuchen, die eigene Werteposition, die dann zur Diskreditierung führt, ebenfalls mit abzubilden. Das gilt für Journalisten wie für Politiker, für Wissenschaftler, wie ganz normale Leute, glaube ich. Nur das ist ein Weg, wie man auf friedlichem Wege zentrale Konflikte in der Gesellschaft versuchen kann zu bearbeiten, auch wenn die Lösung nicht einfach ist.
Ungleichheit in Deutschland. Die alten Konfliktlinien gelten nicht mehr. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskulturundsozialwissenschaften. Auch als Podcast.
So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Jazz Facts, darin ein Porträt des polnischen Pianisten Władysław Sendecki. Mehr aus der Wissenschaft gibt's dann morgen wieder um 16:35 Uhr in unserer Sendung Forschung aktuell. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bei uns im Deutschlandfunk im Studio war Carsten Schröder.